Liebe Freunde, es gibt ein berühmtes Wort in der deutschen Literatur. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ein böser Nachbar hat mal eines Tages auf der Wiese vor unserem Haus ein Schaf aufgestellt. Und seitdem weiß ich, warum man diese Viecher Rasenmäher nennt. Weil das den ganzen Tag Mäh macht und das macht mich rasend. Sonst hat ja unser einer mit Schafen nichts weiter zu tun. Aber Menschenherden und Herdenmenschen, das kennen wir ja nun schon. Manchmal genügt da schon ein Blick in den Spiegel. Wir ziehen uns alle gleich an, wir machen das, was man tut. Und wer nicht mit der Masse ins gleiche Horn tutet, wird leicht zum schwarzen Schaf erklärt. Wehe dir, wenn deine Jeans nicht von der Firma sind, die gerade in ist, da bist du ja schon out. Heute wird der Wert des Menschen danach bemessen, ob 10 cm über der rechten Arschbacke Denim oder Diesel steht. Noch nie ist das Herdenwesen in Deutschland und in dieser Welt so ausgeprägt gewesen wie in diesem Jahrhundert. Wir kennen ja auch alle den Anblick von Menschen, die man gezwungen hat, zu Tausenden die Straßen lang zu trotten, als entmündigte Kreaturen und die Parolen zu plägen, die ihnen eingebläut worden sind und die ihr blaues Wunder erleben würden, wenn sie nicht mitschreien. Ich habe diesen Zirkus 40 Jahre lang mitgemacht, besonders am 1. Mai war das so, wo die ganze Bevölkerung losmarschieren musste. Na, da habe ich mich dann rausgehalten. Dann kamen immer bei uns die Wahlen, da war das auch so, da musste das ganze Volk antreten. Ihr lieben Wessis, habt ja keine Ahnung, was eine Wahl bei uns gewesen ist. Also das war ja das Letzte. Man kam rein und dann nahm man so einen Schein, da standen die Namen drauf und den steckte man öffentlich in die Kiste. Also das war gar keine Wahl. Die einzige Möglichkeit der Wahl war, wenn man nicht hinging. Und das habe ich gemacht, ich bin nicht hingegangen. Dann kamen die Wahlhelfer zu uns in die Wohnung und luden uns ein, zur Wahl zu kommen. Ich erinnere mich noch einmal, da kamen die und haben mit uns diskutiert. Und da hat er gesagt, was wollen Sie eigentlich, hat er zu mir gesagt, Sie haben ein Auto vor der Tür stehen, und Sie haben eine Wohnung, Ihnen geht's doch gut in der Deutschen Demokratischen Republik, was wollen Sie denn eigentlich? Und da schrie meine Frau, dass es durchs ganze Treppenhaus schallte, Freiheit wollen wir, Freiheit. Und so ist es ja nicht nur in diesen 40 Jahren der DDR gewesen, das ist ja vorher genauso gewesen. Ich habe die noch gesehen, diese Flüchtlingszüge, die am Ende des Krieges durch Deutschland gezogen sind. Herden von Menschen, die man um alles betrogen hatte, die nichts mehr gerettet hatten als ihr eigenes Leben. Das war alles, was sie hatten. Und die durch das Land irrten und irgendeinen Platz suchten, wo sie noch leben konnten. Es war ein erbarmungswürdiger Anblick, wie Herden ohne einen Hirten. Das war das Ende des Hitlerkrieges. Und angefangen hatte dieser Krieg damals, als in der Sportpalastversammlung die zusammengetriebenen Massen gefragt wurden, wollt ihr den totalen Krieg? Und da plägte das deutsche Stimmvieh ja. Und die sich damals mit Haut und Haaren Hitler verschrieben haben, die haben am Ende ihre Haut zur Markte getragen. Aus den deutschen Herden, da wurden die deutschen Horden, die die Juden zusammentrieben, wie Schlachtvieh in die Viehwagen reingeschaufelt haben, bis vor die Verbrennungsöfen an der Rampe hingefahren haben. Heute geht es wieder genauso los. Hatz gegen die Juden, gegen das jüdische Volk. Deswegen möchte ich mal an diesem Sonntag sagen, wir segnen Jerusalem und wünschen ihm Glück. Wer Jerusalem angreift, wer Israel angreift, der kriegt's mit Gott zu tun, weil er Gott angreift. Und der zieht in jedem Falle den Kürzeren. Das hat die Geschichte doch x-mal schon bewiesen. Der arische Herrenmensch ist am Ende selber zum Vieh geworden. So endet das, wenn ein Volk sich zum Herdentier erniedrigen lässt und seine freie Meinung eintauscht gegen eingedroschene Parolen. Das Tragische war nur, dass viele Deutsche damals genau gemerkt haben, es geht bergab, aber das wollten die sich nicht eingestehen. So wie das linientreue Schaf in der folgenden Geschichte. Es war mal ein linientreues und ein kritisches Schaf. Und die trotteten in der Herde. Und das kritische Schaf fragte, sag mal, weißt du eigentlich, wo wir hingehen? Nee, sagt das linientreue Schaf. Aber unsere Führer, die wissen das. Nach einer Weile fragt das kritische Schaf und sagt, sag mal, mir fällt auf, gar kein Gras mehr, nur noch Steine. Hast du keinen Verdacht? Nee, sagt das Schaf. Meinst du wirklich, wir sind noch auf dem richtigen Wege? Unsere Führung hat immer recht, war die Antwort. Du wirst sehen, irgendwann geht es auch wieder aufwärts. Und in diesem Moment, da kommt die Schafherde an den Abgrund des Steinbruchs. Und sie stürzt in die Tiefe. Und da ruft das linientreue Schaf, siehst du, es geht vorwärts, jetzt fliegen wir schon. Ja, Freunde, wir Deutschen, wir sind schwer reingeflogen. Und die Erfahrung der Entwürdigung zum Herdentier, die liegt zum Glück hinter uns in zwei Diktaturen. Und deshalb ist uns heute alles verdächtig, was so nach Herdenbetrieb aussieht und nach Vergewaltigung der Freiheit und so. Aber es geht ja nicht nur uns so. In der gesamten Menschheit ist eine ungeheure Sehnsucht nach Freiheit aufgewacht. Wie noch nie zuvor. Die Menschheit macht den Eindruck einer Herde, die in den Stall eingesperrt ist und die darauf wartet, sehnsüchtig darauf wartet, dass einer kommt und die Tür aufschließt und die Herde in die Freiheit lässt. Und dieses Bild von der eingesperrten Herde, die hinter der Tür steht, das gebraucht die Bibel im Johannesevangelium Kapitel 10. So sieht Jesus die Menschheit. Und ich finde, dass gerade unsere Zeit mit diesem Bild sehr gut beschrieben wird. Heute werden Millionen Menschen in Mündigkeit gehalten, weil sie entweder der falschen Rasse angehören oder auf dem falschen Punkt dieser Erde geboren worden sind. Ein riesiger Teil der Menschheit lebt im Dunkel des Analphabetentums, ist ausgeschlossen von allen geistigen Reichtümern. Ein großer Teil lebt in der Finsternis des Aberglaubens, ist ausgeschlossen von den geistlichen Reichtümern. Ein Riesenteil der Menschheit, fast die Hälfte, wird nicht auf die Weideplätze gelassen, wo es Arbeit und wo es Brot gibt, ist ausgeschlossen von den materiellen Reichtümern. Und die Mauern, die diese Millionen eingrenzen, die bestehen aus Stacheldraht und Schlagbäumen, Minengürteln, Mauern aus Beton, aus Vorurteilen, aus Gewalt und so weiter. Aber die gefährlichste Freiheitsbegrenzung von allen für die Menschheit, das sind die Ketten der Sünde. Und die letzte Mauer, die uns von der Freiheit und vom Tode trennt, das ist der Tod. Guck dir doch mal die Menschen an, egal wer sie sind, wo und wie sie leben. Alle Menschen sehen sich nach Freiheit. Und die Frage ist ja nur, wer öffnet die Tür zur Freiheit? Wer erlöst die Menschheit aus ihrem Gefängnis? Wer führt sie zum Ziel? Und da behauptet Jesus, das mache ich. Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 8. Ich bin die Tür. Ja, das behaupten aber schließlich alle anderen auch. Und deshalb sagt Jesus kategorisch hier in diesem Vers 8, alle, die vor mir gekommen sind, das sind Diebe und Räuber. Vor mir gekommen sind. Das gilt natürlich erst recht auch für die, die nach ihm gekommen sind. Egal, wie die heißen. Mao oder Moon oder Mohammed. Mit diesem Satz, alle, die vor mir gewesen sind, sind Diebe und Räuber. Da werden alle über einen Kamm geschoren. Die ganzen Philosophen des Altertums, die politischen Welterlöser, die sind nichts weiter als Gangster, die die Menschheit betrügen. Das sind falsche Hirten. Und ich, sagt Jesus, ich bin der Einzige, der die Menschheit befreit. Ich bin der gute Hirt. Nicht ein guter Hirt. Ich bin der gute Hirt. Und Jesus sagt nicht, ich bin eine Tür, so wie es viele andere Türen gibt. Zur Erlösung und zur Freiheit und zur Erkenntnis und zu Gott und was weiß ich. Nein, Jesus sagt, ich bin die Tür. Natürlich waren die Leute damals über diesen Ausschließlichkeitsanspruch empört. Wenn es damals einen Spiegel gegeben hätte, da wäre gleich eine Sonderausgabe erschienen. Wanderprediger aus der Provinz bläht sich als Welterlöser auf, Untertitel ein Verrückter auf dummem Fang. Der Fokus, der hätte gleich die Anwendung des Antidiskriminierungsgesetzes gefordert. Die PDS hätte gleich die Einweisung von Jesus in die geschlossene Anstalt verlangt. Die sind damals natürlich empört gewesen. Viele unter ihnen, so steht es im Vers 20, die sagten, der ist doch von einem bösen Geist besessen. Der ist doch verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt zu? Auch du kannst gegenüber dem Anspruch von Jesus, dass er der einzige Retter der Menschheit ist, auch nur zweierlei machen. Also entweder hörst du zu oder du hörst eben weg. Entweder ist er es oder er ist verrückt. Also entweder hörst du auf ihn oder du hörst mit ihm auf. Aber bevor du abschaltest, du sagst vielleicht, na gut, ich habe ja nichts gegen Jesus, der ist ja okay, aber dass der nur der Einzige ist, das ist mir ein bisschen zu fett. Also bevor du hier abschaltest, hör dir mal wenigstens an, wie Jesus seinen Ausschließlichkeitsanspruch begründet. Zunächst mal beschreibt Jesus die Arbeitsweise seiner Konkurrenten. Ich versichere euch, sagt er, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo rein, der ist ein Dieb und Räuber. Und das heißt, die anderen, die kommen zu euch mit großartigen Erlösungsprogrammen, die erzählen viel von ihren guten Absichten, die gaukeln euch was vor von der großen Freiheit und die betonen unentwegt, wie gut sie es mit euch meinen. In Wirklichkeit wollen die aber nicht euch die Freiheit, sondern bloß ihr eigenes Schäfchen ins Trockene bringen. Die wollen euch doch nicht reich machen, die wollen sich selber bereichern an der Herde. Die wollen euch nicht beschenken, die wollen euch melken, das Fell über die Ohren ziehen, ausbeuten. Und diese Leute, sagt Jesus, die erkennt ihr daran, dass die nicht zur Türe reinkommen, sondern von hinten über den Zaun steigen. So ist das ja in Diebeskreisen schon immer gewesen. Die klingeln ja nicht an der Türe und sagen, guten Tag, wir sind die Diebe vom Tag, wir möchten gerne mal gucken, wo bei Ihnen der Geldschrank steht. Sondern in diesem Gewerbe, da bevorzugt man ja die Hintertreppen, die Hintertüren, Dachfenster und vertritt so das Prinzip der Selbstbedienung. Und die gleiche Methode wenden auch die großen Diebe an, die den Menschen ihre besten Schätze stehlen, ihre Freiheit, ihr Vertrauen, ihren guten Glauben, ihr gutes Gewissen, ihre Seelen. Die kommen nicht ehrlich und frontal auf uns zu, sondern die machen sich von hinten an uns ran mit den Mitteln der Verleumdung, der Hintertreppenpolitik, wie sie eben so bei kleinen und großen Verführern üblich sind. Die kommen in unser Leben nicht zur Türe rein, indem sie offen und ehrlich uns gegenübertreten, wie Jesus das macht. In der Offenbarung, hinten in der Bibel, da steht mal, da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der gehört nicht zu denen, der einfach die Klinke runterdrückt und in unser Leben reinmarschiert, ohne dass wir ihn eingeladen haben. Oder der reinkommt ins Zimmer, ohne zu klopfen, sondern er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist doch wunderbar, dass Jesus uns und unsere Entscheidung respektiert. Denn der Einzige, der die Tür deines Lebens aufmachen kann, das bist ganz allein du. Und er drückt nicht einfach die Klinke runter. Und er drückt sich uns nicht auf. Und er stülpt sich uns nicht einfach über. Sondern er kommt und er klopft. Und er wartet, bis du auftust. Das ist doch was ganz anderes wie die anderen, die versuchen, durch psychologische Tricks über die Hintertreppe, zum Beispiel durchs Unterbewusstsein, in unser Leben einzudringen. Die kommen durch den Keller, appellieren an unsere niedrigsten Instinkte. Die kommen durchs Dachfenster, indem sie uns ständig berieseln mit Phrasen und mit irgendwelchen Propaganda-Versen verführen. Darin ist ja die westliche Werbung besonders geschickt. Und niemand hat das besser dargestellt als der Otto in seinem Sketch Die gemeinen Verführer. Mutti? Ja, mein Kind?
Ich mag mein Brechmittel nicht essen. Was sagst du? Ich mag mein Brechmittel nicht essen.
Du magst dein Brechmittel nicht essen. Ich hau... Halt! Warum mag Gabi ihr Brechmittel nicht essen? Kinderpsychologe Dr. Prügelpeitsch meint dazu, jetzt kommt Dr. Prügelpeitsch, Kinder haben es nicht gern, wenn sie jeden Tag das gleiche Brechmittel vorgesetzt bekommen. Sie verlangen nach Abwechslung und die gibt es jetzt. Jetzt gibt es zum Kotzen das neue Brechmittel aus dem Hause Reiermann und Söhne. Geht's im Speien oder Brechen erstmal mit dem Fachmann sprechen? Erhältlich in allen Delikatessengeschäften und verlangen Sie nicht irgendein Brechmittel. Verlangen Sie zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Egal, womit die Konkurrenten von Jesus zu uns kommen. Die kommen zu uns nicht mit dem strahlenden, mit dem schmerzverzerrten Gesicht wie Jesus, der uns seine durchbohrten Hände entgegenstreckt, sondern die kommen so mit dem strahlenden Gesicht eines Fernsehstars, die so auf Optimismus getrimmt sind. Und die strecken uns nicht ihre Hand entgegen, sondern die Faust. Die packen uns im Genick und wer nicht spurt, der kriegt eben die Peitsche zu spüren. Vers 11, wer nicht zur Tür hineingeht, heißt es hier in den Schafstall, sondern steigt anderswo ein, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Türe hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Den richtigen Mann erkennen wir also daran, dass er zur Türe reinkommt. Das heißt also, dass er offen ist, dass er mit offenen Karten spielt. Und das musst du Jesus lassen. Auch wenn du ihm vielleicht gar nicht vertraust und nicht glaubst, dass er der Einzige ist, der die Welt erlösen kann. Aber das musst du ihm lassen. Der spielt jedenfalls mit offenen Karten. Der kennt keine Tricks und keine Lügen und keinen Zwang und auch keinen psychologischen Druck. Keine moralische Erpressung, keinen massiven Druck. Das ist ja bezeichnend, dass Jesus nicht wie alle anderen Hirten einen Schäferhund bei sich hat. Sonst kommen die Hirten ohne Schäferhund nicht aus. Was ist die Aufgabe des Schäferhundes? Der muss immer um die Herde rumlaufen, die Herde belauern. Und kaum weicht mal ein Schaf vom Wege ab und holt sich irgendwo ein grünes Grasbüschel, da wird gekläfft und gezwickt und gebellt und gebissen. Jesus hat solche Schäfer und Spür und Blut und Wachhunde nicht nötig. Wie sie bei uns in der DDR unter jedem Zug lang gelaufen sind, der in den Westen fuhr. Oder an den Leinen an der Grenze waren, diese Bluthunde. Freunde, es hat sogar mal eine Zeit gegeben, da gab es in der Kirche solche Hunde. Das waren die Dominikaner, die Domini des Herrn heißt das auf Deutsch. Das war in der Zeit der Inquisition. Damals, da wurden die Menschen, die nicht ganz linientreu waren, die wurden gefoltert. Auf Scheiterhaufen verbrannt. Das war im finsteren Mittelalter. Und das ist zumindest in der Kirche, also zumindest in dieser Hinsicht vorbei. Die Kirche hat damals, als sie die Menschen zum Glauben zwingen wollte, einen ungeheuren Fehler gemacht. Aber sie hat aus diesem Fehler gelernt. Sie hat gelernt, zum Glauben kann man niemanden zwingen. Das wäre schön, wenn auch andere Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel der Islam, aus den Fehlern der Kirche lernen würden und die Hunde abschaffen würden. Die Existenz von Gewalt, und also der Schäferhunde, die wird meistens so erklärt, dass man sagt, die sind ein leider notwendiges Übel. Solange die Herde noch zu unreif ist, selber die Freiheit zu finden und selbstständig zu leben, da brauchen wir eben die Hunde noch, um euch Schafsköpfe ein bisschen auf Trab zu bringen. Später, wenn alles läuft wie am Schnürchen, da können wir dann auch die Hunde abschaffen. Wie gesagt, Jesus braucht keinen Schäferhund. Denn sowas verbreitet Angst. Der braucht keinen Zwang, denn das führt nur zur Heuchelei. Der braucht auch keinen Druck, das erzeugt nur Widerstand. Der braucht keine Gewalt, das führt nur zur Unzufriedenheit. Das einzige Mittel, mit dem Jesus seine Herde regiert, das ist die Liebe. Und deshalb appelliert Jesus auch nicht an deinen Instinkt, sondern er wendet sich an dein Herz. Du bist für ihn nicht eine Marionette, sondern ein Mensch. Und deswegen lässt er die Herde auch nicht in Marschblöcken geordnet antreten, sondern er ruft jeden Einzelnen zu sich. Du bist für ihn keine Nummer, sondern ein Name. Vers 3, er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Und wenn er alle die Seinen hinausgeführt hat, geht er vor ihnen her. Jesus geht also vor seiner Herde her. Auch darin unterscheidet er sich von den falschen Hirten und den Verführern. Und wir brauchen ja bloß an den zu denken, der sich als der Führer bezeichnet hat. Und der größte Verführer unseres Volkes gewesen ist. Der hat immer von Gefolgschaft geredet und die Leute haben immer gebrüllt, hier, Führer, Befehl, wir folgen dir. Und diese Gefolgschaft, die hat vielen Menschen das Leben gekostet. Und der, der sein Volk angeblich geführt hat, der hat es aber immer nur von hinten geführt, aus der Etappe. Als das deutsche Volk hungerte, hat er sich in Berlin einen kostspieligen Bunker bauen lassen. Und als die Russen kamen, da hat er, um sein kümmerliches Menschenleben noch ein paar Stunden zu schützen, hat er Tausende draufgehen lassen, Berliner. Bis er sich am Ende dann in den Teppich einwickeln ließ und verbrennen ließ. Also da ist Jesus allerdings anders. Der hatte keinen Bunker, in den er sich verkriechen konnte, vor seinen Kritikern. Der hatte keinen Palast, kein Haus. Der hatte ja noch nicht mal ein Bett. Der hat nicht auf Kosten der Herde in Fetten gemacht, wie so viele Sektenleiter. Der ließ sich nicht durch seine Macht zum Missbrauch verführen, indem er Vollmacht über die Seelen ausgeübt hat oder wie die Sektenleute möglichst auch über die Konten ihrer Angehörigen. Nein, Leute, Jesus, der ist ein Armer gewesen, ohne solche Machtmittel. Der wurde geboren in einer geborgten Krippe. Der hat gepredigt in einem geborgten Boot. Der zog ein in Jerusalem auf einem geborgten Esel. der hielt sein letztes Abendmahl in einem gebeugten Saal. Und er wurde begraben in einem gebeugten Grab. Der war arm und einfach und demütig. Und er hat am eigenen Leibe alles das kennengelernt, was diese Welt an Gemeinheiten zu bieten hat. Schon als Kind ging's los. Flüchtlingskind in Ägypten. Immigrationshintergrund. Als Mann die Diskriminierung von Behörden. Spitzel in der eigenen Mitarbeiterschaft. Denunziation, falsche Zeugen, Ohrfeigen von den Soldaten. Entnervende Verhöre. Sie haben ihn bespuckt, verhöhnt. Und schließlich hat er auch noch den Tod kennengelernt. Denn selbst durch den Tod ist er uns vorausgegangen. Er geht vor ihnen her, der gute Hirt lässt sein Leben für die Schafe. Ist dir schon mal einer im Leben begegnet, der das für dich gemacht hat, der sein Leben für dich gelassen hat? Es gab vor ein paar Jahren mal dieses berühmte Musical Jesus Christ Superstar, der damals den Jesus gespielt hat, der Rainer Schöne, der hat mit mir oft über diese Rolle gesprochen. Der sagt, Mensch, ich habe da zwei Probleme. Wie kann ich als Mensch den Sohn Gottes darstellen? Das war so sein inneres Problem. Und dann hat er noch ein äußeres Problem, sagt er, was denkst denn du, da am Ende stehe ich auf der Bühne mit ausgebreiteten Armen, so hier, also mit dem Rücken zum Publikum, sagt er, stehe ich 10 Minuten lang auf der Bühne. Hast du das schon mal gemacht? 10 Minuten lang die Arme so hochgehalten? Da sagt er, Mensch, das ist eine physische Anstrengung. Ja, Freunde, am Ende, da konnte doch Rainer Schöne die Arme wieder runterklappen und in seine Garderobe gehen und sich duschen und ein Bier trinken, dann hat er es doch bezahlt gekriegt. Das war doch bei Jesus nicht so. Das war doch bei Jesus live. Der hat doch kein Bier gekriegt, dem haben sie Essig zu trinken gegeben. Und der konnte nicht die Arme runter machen, der musste hängen bleiben, bis der letzte Tropfen Blut aus ihm gewichen war. So war das. Das hat Jesus gemacht, um dich zu erlösen. Und ich frage dich, welchen Beweis von der Liebe Gottes erwartest du denn eigentlich noch? Was kann Gott mehr tun, als dir seine Liebe zu zeigen, als dass er seinen Sohn an deiner Stelle für dich sterben lässt? Was haben denn eigentlich die anderen, die alle so große Töne spucken, was haben denn die eigentlich für dich getan? Die dir so das große Versprechen machen vom schönen und freien Leben. Tinte haben sie fließen lassen. Viel Tinte für schöne Bücher über den Sinn des Lebens. Jesus hat sein Blut fließen lassen, das war der Sinn seines Lebens. Damit du leben kannst. Und wenn du den Sinn deines Lebens suchst, dann halte dich an Jesus und folge ihm nach. Der hat versprochen, so steht das hier im Vers 10, ich bin gekommen, das Leben zu bringen, das euch voll genügt. Du kommst bei Jesus voll auf deine Kosten. Du kommst bei ihm nicht zu kurz. Zu Recht kommst du bei ihm. Du brauchst doch nicht zu denken, wenn du als Christ lebst, da ist der Spaß im Leben vorbei und du musst nun Rest deiner Tage mit so einem sturen Schafsblick fromme Phrasen wieder kauen. Du brauchst doch nicht zu denken, wenn du Christ wirst, wirst du einer Gehirnwäsche unterzogen. Wie das bei den falschen Hirten brauch es. Du wirst einer Totalwäsche unterzogen. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Jesus wäscht dir deine Sünden ab. Und damit, da geht ja das wahre Leben, das wirkliche Leben erstmal los. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit, so sagt Luther in seinem Katechismus. Oh, happy day when Jesus washed my sins away, so singen wir das gerne. Was für ein glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden abgewaschen hat. Ich habe jetzt bloß mal die Beobachtung gemacht, das ist gerade ein paar Wochen her, da hatte ich auch über Sünde gepredigt. Da gucken die mich alle so an wie die Gans, wenn es donnert. Und man hat so das Gefühl, man hat irgendwie gegen den Widerstand zu kämpfen. Und hinterher tritt der Gospelchor auf und der singt dann, oh happy day, when Jesus washed my sins away. Und da stehen die alle auf und da sind die alle begeistert. Also ich kann mir den Unterschied nur dadurch erklären, dass die kein Englisch können. Die wissen gar nicht, was sie singen. Ich habe mal mit einem jungen Mädchen verhandelt, die hat neben mir auf dem Podium gestanden und hat dieses Lied gesungen. Oh happy day, when Jesus washed my sins away. Und dann hatten wir hinterher ein Gespräch und da kam raus, die hatte das noch nie erfahren. Im Gegenteil, die weigerte sich, sich zu bekehren und wirklich mit Jesus ganze Sache zu machen. Die hatte keine Ahnung von dem, was das heißt, was das für ein glücklicher Tag ist, wenn ein Mensch seine Sünden abgeben kann. Und wenn einem jemand im Namen von Jesus zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Darum dreht sich doch alles. Das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Mich hat mal jemand gefragt und hat gesagt, Herr Lehmann, können Sie auch so gut Waschmittel verkaufen? Da habe ich geantwortet, na klar, ich bin Waschmittelverkäufer. Das Waschmittel, das ich anbiete, ist kostenlos. Es ist das einzige Waschmittel der Welt, das es gegen den Dreck der Sünde gibt. Seine Farbe ist rot, sein Firmenzeichen ist das Kreuz, sein Produzent ist Jesus. Der Werbeslogan der Bibel für dieses Waschmittel lautet, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Du bist jung, du hast das Leben vor dir. Und das Angebot, was ich dir gemacht habe von Jesus, das ist ja nur eins unter vielen, was dir gemacht wird. Jesus hat dir heute gesagt, was er von den anderen hält und was er für dich bereithält. Und jetzt musst du dich entscheiden, wem willst du folgen? Für wen willst du arbeiten? Für wen willst du eigentlich da sein? Für wen willst du dein Leben auf dieser Erde hier leben? Als ich das erste Mal meinen Freund Jörg Swoboda in Berlin besuchte, als er noch dort wohnte, da wollte ich zu dem ins Stadtzentrum reinfahren. Nur ich als Ossi aus Karl-Marx-Stadt, also aus der Provinz, keine Ahnung von der Großstadt. Also ich wollte zur Friedrichstraße, auf einmal fuhr ich in Richtung Alex. Ich meine, das wäre alles doch gegangen, wenn man umlenken könnte, aber in Berlin ist das nicht möglich. Ich sage dir, wenn du dort einmal auf die falsche Spur kommst, da bist du verloren, wie das in allen Großstädten ist. Du kannst nicht rechts abbiegen, kannst nicht links abbiegen, nur Zwingpfeile geradeaus und Halteverbot. Unerbittlich wirst du im Verkehrsstrom rausgeschwemmt aus der Stadt. Im Rückspiegel wird der Fernsehturm immer kleiner, wie so ein Zahnstocher. Am Schluss landest du weit draußen, fährst mal in die Nebenstraße, holst den Stadtplan raus und guckst nach, wo du Idiot gelandet bist. Bis ich wieder im Stadtzentrum war, habe ich bestimmt eine halbe Stunde verloren gehabt. Und alles bloß deswegen, weil ich mich nicht rechtzeitig eingeordnet habe. Da stand ja auf riesigen Schildern, standen ja die Ziele mit Pfeilen. Ich hatte mich nicht rechtzeitig in die richtige Spur eingeordnet. Und als ich an die große Kreuzung kam, da war es zu spät. Da konnte ich die Spur nicht mehr wechseln. Ich konnte nur noch in eine Richtung weitermachen und das war leider die falsche. Wenn du dich nicht rechtzeitig einordnest, da hast du manchmal lange keine Möglichkeit, die Richtung zu ändern. Da kannst du nur noch irgendwann mal umkehren. Und das ist das, was Jesus heute sagt. Kehr um. Komm zu mir. Fahr auf meine Spur. Und du kommst zu einem Leben, das dir voll genügt. Und das auch der Tod nicht zerstören kann. Du näherst dich ja schließlich irgendwann sowieso mal der großen Kreuzung. Und die Frage ist, wo willst du hin? Nach rechts oder nach links? In den Himmel oder in die Hölle? In das ewige Leben oder in die Verdammnis? Freunde, das Einordnen, das muss frühzeitig erfolgen. Und dazu ist die Jugendzeit genau die richtige Zeit. Es gibt in der Beziehung zu Gott ein zu spät, aber kein zu früh. In der Bibel steht der Satz, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und deshalb finde ich es schön, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Denn jetzt hast du ja die Chance, dich richtig einzuordnen und dein Leben zu ordnen und auf den richtigen Punkt zu orientieren. Ich habe dir heute gesagt, wer die Tür zum Leben ist. Und wenn du das begriffen hast, dann frage ich dich jetzt, bist du bereit, das auch anderen zu sagen? Das ist ja der Punkt, um den es hier auf der Jumiko geht. Also, machst du mit?